Drogen, Alkohol, Spielsucht. Wir alle leben in Sucht und Ordnung. Dieser Podcast berichtet über Konsum und Süchte, ohne diese zu verurteilen oder zu verherrlichen. Herzlich willkommen bei Sucht und Ordnung.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Heute haben wir wieder einen Drug Talk für euch und ich habe wieder einen ganz besonderen Gast am Start und zwar den Dennis von Chronisch Sucht. Dennis, stell dich doch mal vor, wer bist du, wie haben wir uns kennengelernt, warum bist du bei mir im Drug Talk?
Hallo, ich bin der Dennis, 43 Jahre, mehrfach abhängig, Kokain und Alkohol waren meine Hauptdrogen. Den Rest habe ich auch konsumiert, aber hängen geblieben bin ich halt bei Kokain und Alkohol. Habe einen Sohn von 5 Jahren, lebe in Lutherstadt-Wittenberg, habe einen guten Job und ja, meinen Führerschein habe ich auch noch. Und ja, und wie ich zu dir gekommen bin, wir haben ja beide uns in der Community getroffen, auf Insta, sag ich mal, und wir haben jetzt den Kontakt einmal frei gut ausgebaut, sag ich mal.
Genau so war das. Ja, auf Instagram haben wir uns kennengelernt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo, wie, warum, aber das ist bei ganz vielen so. Mittlerweile wächst ja die Community stetig. Finde ich auch sehr, sehr gut. Und genau, wir haben uns im Voraus ausgetauscht, weil du mittlerweile eine Selbsthilfegruppe führst, selbst aber auch abhängig warst. Und erzähl doch mal ein bisschen was zu deiner Vita, was Konsum angeht. Wie bist du zu Drogen, egal jetzt ob legal oder illegal, gekommen?
Ja, das hat schon vor 27 Jahren angefangen. Also das hat man bei mir festgestellt in der Suchtberatungsstelle, wo ich mir dann Hilfe gesucht hatte. Dann haben wir da so einen Suchtverlauf erstellt und dann hat sich dann rausgestellt, dass ich schon seit 27 Jahren konsumiere. Das hat mit Alkohol angefangen in der 7. Klasse. Ja, und dann ging es dann weiter, so 10 Jahre später vielleicht mit Speed, Amphetamine. Dann war die Toleranz dann immer größer, dann waren es Teile geworden, dann war es mal Kokain, dann war es MDMA, dann Poppers. Also es hat sich immer so, sagen wir mal, alle so 2 Jahre gestaffelt, immer was Neues ausprobiert. Ja, und dann im Endeffekt bin ich bei Kokain und Alkohol, sage ich mal, richtig hängen geblieben. Ja.
Na, das kenne ich. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen?
Anfang der 7. Klasse, ich möchte sagen, das war so mit 12, 13 Jahren, habe ich dann angefangen mit Schule schwänzen. Da sind zwei, die 7. Klasse nochmal wiederholen sollten, sind dann bei mir in eine Klasse gekommen. Die waren dann quasi ein Jahr älter und die haben es mir einfach angetan. So, ich hatte dann auch keinen Bock mehr auf Schule, sag ich mal. Und dann haben wir eben Unterricht geschwänzt und dann sind wir bei dem einen halt nach Hause. Dann haben wir den Keller aufgebrochen von dem sein Vater, der hatte selbstgemachten Wein da und da haben wir uns dann eben dran ergötzt und hat sich jeder so einen Liter genommen. Da hat das dann eben halt angefangen. Ja.
Okay, ja, das und dann, heißt ja, da wenn ich kurz unterbrechen darf, das heißt ja eigentlich ja, beim ersten Konsum schon Beschaffungskriminalität begangen?
In dem Sinne, ja. Also es war ja in dem sich, ja, na klar, weil mit 13, 12 zu DDR-Zeiten hat man ja noch keinen Alkohol in der Kaufhalle bekommen, ja.
Ja, stimmt. Welcher Jahrgang, welches Jahr war das? Also, wenn du sagst ja noch DDR, das muss ja schon ein bisschen her sein.
Also, in der 8. Klasse war ich, müsste ich 90, das müsste so 88, 89, so kurz vor der Wende müsste das gewesen sein, ja.
Okay, verstehe. Ja. Krass. Okay, und dann hat es also angefangen mit Alkohol mit deinen beiden Kumpels
da. Da ging das so schleichend lang los, ja, dann kam ja quasi dann die Wende, da ist dann für mich die, sage ich mal, ich wollte mit 8. Klasse in DDR-Zeiten von der Schule abgehen, in der DDR hätte man ihren Job gekriegt, das war für mich dann alles klar, dann kam natürlich die Wende, dann ist mein Plan nicht aufgegangen, dann ist quasi meine Struktur zusammengebrochen, dann durfte ich die Lehre nicht anfangen, weil ich mit 14 durfte man zu BAD-Zeiten durfte man ja keine Lehre anfangen. Da musste ich dann halt noch so ein Überbrückungsjahr mitmachen. Und dann ist das immer steiler meine Karriere da abgerutscht, sag ich mal, mit Alkohol und Drogen.
Ja. Verstehe. Ja, es ist natürlich schon, wenn in jungen Jahren so ein Plan schon schief geht, also der Lebensplan eigentlich, da kann schon mal das eine ordentliche Kerbe ins Holz hauen, ne?
Ja, richtig. Naja, und dann kam ja die Wende, dann hat man ja, dann sind ja auch die Jugendclubs, sage ich jetzt mal, das ist ja dann alles weggebrochen oder wo man hingegangen ist zur Christenlehre ich wollte jetzt sagen, nach Feierabend, nach Schulschluss. Die Hobbys, zum Beispiel Federball, das waren ja alles so von den Pionieren, sage ich jetzt mal, alles so Arbeitsgemeinschaften, die sind ja alle weggebrochen. Ich bin ja danach, 90, 91, bin ich in der rechten Szene abgerutscht. Da wurde nur getrunken, permanent. Ja, und da hat man dann versucht, da bei den Rechtsradikalen da irgendwelche Aufmerksamkeit oder Zusammenhalt, was man zu Hause eben nicht bekommen hat, sich dann über andere zu holen. Aber das war auch der falsche Weg, weil da auch nur jedes Wochenende getrunken wurde, bis tiefste Exzesse, sage ich jetzt mal.
Verstehe. Ja, du hast es gerade zwei interessante Sachen angesprochen, die mich sofort triggern. Die rechte Szene, die ist ja gerade in. Ja, sind wir doch mal ganz ehrlich, gerade im Osten von Deutschland ist die ziemlich ausgeprägt, ne? Wie bist du denn da reingerutscht? Also wahrscheinlich waren es Kumpels und dann hat man gemerkt, dass die ein bisschen mehr machen als nur trinken, oder wie?
Ja, naja, das war dann so, wie gesagt, dann ist man ja von der Schule, das war ja die POS, die hat ja dann zugemacht und dann hat man ja die Klassen auf eine gemeinsame Schule in dem Ort, bei uns in Lutherstadt-Zinnenberg eine Schule gemacht und da wurden dann drei, vier Klassen zusammengewürfelt, ja, und dann waren wir da 40 Schüler und ja, das war so und dann hat man ja eben versucht, den Ausgleich zu schaffen von dem Nachmittagshobby. Wollte man sich ja selber irgendwas schaffen. Naja, dann hat man eine Wehrsportgruppe gegründet. Das waren Klassenkameraden einfach, die da irgendwie was aufgeschnappt haben, weiß ich nicht, vom älteren Bruder, denke ich mal, wo die dann gedacht haben, ja, los, komm, dann machen wir eben halt selber sowas. Und dann ist das halt gewachsen, das Ding. Ja,
Verstehe.
und dann mit der ersten Freundin ist es dann quasi, bin ich dann, ich will jetzt nicht sagen ausgestiegen, aber ich habe damit dann aufgehört, weil man das ja dann, wie will man das dann rechtfertigen, wenn man eine Partnerin hat? Ja, ich bin Nazi oder ich bin Skinhead oder so. Ja, und nach der Wende im Osten, gebe ich dir völlig recht, da war das hier ein Boom, ein Hype, da mit der Antifa und die Rechten, die haben sich ja Straßenschlachten geliefert nach der Wende, sage ich jetzt mal so.
Ja, man hört, also ich kenne es nur so aus Erzählungen, aber das ist ja richtig, richtig Terror gewesen, richtig Krieg auf den Straßen teilweise.
Ja, richtig.
Heftig. Aber schön, dass du da ausgestiegen bist, rechtzeitig mit der ersten Freundin. Und dann hast du gesagt, was ich auch gerade extrem gefühlt habe, wenn du zu Hause keinen Halt bekommen hast. Wie war denn das bei dir zu Hause damals?
Ja, das habe ich ja auch erst so mitbekommen, so intensiv mitbekommen, wo ich auf Therapie war, der Langzeittherapie, dass man da ja das alles wiedergespiegelt bekommen hat. Zum Beispiel durfte ich früher viel rumtreiben. Das fand ich ja gut. Und das habe ich zu meiner Therapeutin gesagt. Ich war früher viel draußen und bin dann und dann erst nach Hause gekommen. Ja, und daraus hat sie dann Schluss gefolgert. Ja, deine Eltern haben dir ja keine Aufmerksamkeit gegeben. Die haben dir nicht gesagt, dass du 18 Uhr zum Abendbrotessen zu Hause und dann wird man erstmal wach, dann kriegt man das. Ja, sie haben ja völlig recht. Die haben mir ja keine Achtung oder Aufmerksamkeit gegeben, wenn man den ganzen Tag draußen rumtreiben, ja. Und das ist dann eben halt so bewusst geworden. Also zu Hause, ich bin der Älteste von vieren. Ja, und ich war immer der Größte. Ich musste es den Jüngeren zeigen. Männer, also Jungs weinen nicht. So, das waren so meine Glaubenssätze. Und ich musste immer stark sein, quasi für die anderen, obwohl das ja auch nicht meine Aufgabe war. Es war ja
Und
eigentlich die
Verantwortung
Aufgabe
haben,
meiner
ne?
Eltern. Ja, genau. Und das ist doch klar,
Ja.
dass ich da irgendwo ausbreche.
Ja, richtig. Das hat bei das da also da haben wir einen wirklich ziemlich ähnlichen Weg, nicht nur von den Substanzen, sondern auch von der Denke her. Mein Opa hat mir auch immer beigebracht: Männer weinen nicht, Indianer kennen keinen Schmerz
Ja.
und so weiter. Dieser ganze Standard Schwachsinn eigentlich, damit man Jungs abhärtet oder Menschen abhärtet und sich nicht
Ja.
aber um die Gefühle kümmern muss, ne? Also
Genau, die alten
krass.
Glaubenssätze, die man dann so mitnimmt. Und dann wird man halt eben erwachsen und dann braucht man die Dinger nicht mehr. Ja? Dann braucht man seine eigenen Glaubenssätze, aber man hat die ja so verinnerlicht. Ich sage immer, man wird geboren als Laptop, der nicht beschrieben ist und die Eltern machen die Programme drauf. So mache ich mir das mal bildhaft vor Augen, halte ich mir das. Dass man
Also
dann,
schön.
und im Alter braucht man halt die Kinderprogramme nicht mehr, dann braucht man die Erwachsenenprogramme.
Ja, schöne Metapher. Ja, und wenn
Ja.
dann noch der ein oder andere Virus mit drauf gespielt wird, ne, Da geht ja eine richtig. Menge kaputt. Wie war denn das? Du hast gesagt, die haben dich viel rumstromern lassen und du warst viel auf dich alleine gestellt, hast dann viel Scheiße gebaut. Wie war es, wenn du mal besoffen nach Hause gekommen bist oder so? Da gab's, haben die das mitbekommen?
Nee, das haben die nicht mitbekommen. Das war ja, was heißt mein Vorteil, aber das war ja ein Vorteil. Ich habe eine Dachmansarde gehabt. Wenn man das Treppenhaus hochgegangen ist, ist man quasi an der Wohnung von meinen Eltern vorbeigegangen. Dann bin ich eine Etage höher und habe unterm Dachstuhl gewohnt. Wenn es mir dann dreckig ging, sage ich jetzt mal wirklich so, habe ich mich oben einfach ins Bett gelegt und wenn dann ich abends nicht zum Armbrot erst gekommen bin, dann kam erst einer hoch, hat gefragt, sag mal, willst du nicht mit Armbrot essen? Und dann kam ja dann eine Standardlüge, auch mir geht's nicht gut, ich habe heute irgendwas Falsches schon gegessen, ich bleibe im Bett liegen. So kam das. Da kam keine weitere Reaktion. Oder dass mal in der Nacht dann nochmal jemand hochgekommen ist und hätte geguckt nach mir. Das gab es ja auch nicht.
Okay, das heißt, die haben es einfach gar nicht gecheckt, was abgeht bei dir.
Ja, genau.
Okay. Dann hast du angefangen mit dem Trinken. Und das Speed kam mit wie vielen Jahren dazu?
Das Speed kam dann gleich nach der Wende, also 90, 91, wo dann hier die ganzen Clubs, sag ich mal, die Diskotheken aufgemacht hat. Das ist ja dann alles vom Westen her rübergeschwappt. Ich sag mal, zu DDR-Zeiten gab es ja nur Cola mit irgendwelchen Schnaps oder so gemischt. Also kannte man ja, also ich kannte keine Drogen zu DDR-Zeit. Das ist ja dann alles mit der Love Parade quasi zu uns runtergekommen. Oder sage ich jetzt mal so, ist das bekannt geworden. Ja, und dann hat das, wie gesagt, die Alkoholtoleranz hat dann nicht mehr ausgereicht. Und dann hat man eben halt was Neues probiert, war, wo man sich dann weggeknuppert hat. Und das ist dann Speed gewesen. Das war dann, ich sage, die ersten 3-4 Jahre. Ganz schön heftig geworden bei mir. Ich hatte dann so eine Überdosis und wo ich 6 Gramm am einen Tag oder innerhalb von 24 Stunden gezogen hatte und habe dann Paranoia bekommen. Ich habe dann durch einen Türspion geschaut und habe dann draußen alles voller Schäferhunde gesehen, da wo ich dachte, ey, was ist denn jetzt hier los? Das kann doch nicht wahr sein. Und man ist ja so verschallert und man glaubt das ja dran. Ja, zum Glück, dass ich Urlaub hatte, dass ich noch zu Hause war, dass ich jetzt nicht auf Arbeit gehen müssen. Und dass mein Mitbewohner in der WG dann halt noch dauert, der auf mich dann Obacht geben konnte.
Ja. Hat er denn sowas wie Trip-Sitting gemacht oder sich um dich gekümmert, oder?
Ja, der hat dann quasi Tee gemacht und der kannte sich, glaube ich, auch so ein bisschen schon mit aus. Der hat dann gesagt, kein Fernsehen gucken, auch nicht lesen, einfach nur im Bett liegen, Tee trinken. Der hat mich dann halt eben beruhigt. Der war dann eben da gewesen, dass ich dann eben nicht halt alleine. Und hat mir dann eben gut zugeredet, sage ich jetzt mal. Also das war schon sehr positiv, dass da jemand da war.
Cool, was hättest du denn, also es gibt so eine Situation, haben ja Jugendliche heutzutage auch. Was glaubst du, hättest du gemacht, wenn keiner da gewesen wäre, der auf dich aufgepasst hätte?
Oh, das ist echt schwer zu beschreiben. Ich hätte mich, glaube ich, eingeschlossen oder ich hätte mich so verrammelt, dass da, man hätte ja Angst, man hat ja panische Angst. Wenn da die Tür aufgeht oder wenn da jener ruckelt an der Tür, das ist ja das ist unbeschreiblich. Also das ist, ich hätte mich unterm Bett, im Bettkasten irgendwo eingeschlossen oder irgendwo versteckt. Definitiv irgendwas hätte ich gemacht oder mich eingeschlossen.
Verstehe. Ja, okay, alles klar. Das heißt, gleich mit einer Überdosis dann ein bisschen, das war schon ein bisschen heftiger. Hast du wo wir gerade bei Überdosen sind, ich war ja so ein Typ, ich habe immer und überall Abstürze gehabt, weil ich nie meinen Konsum im Griff hatte. Wie ging das denn dir dabei? Hattest du auch Abstürze? Wie war dein Konsumverhalten da? Auch grenzenlos?
Also ich war Grenzgänger, definitiv. Also bis zum Verlust der Muttersprache. bis nichts mehr da war. Und dann wurde Nachschub geholt und vor allen Dingen, man ist ja noch gefahren. Wenn man das heute so rückschlüssig guckt, ey, was man da alles für Verbrechen eigentlich begangen hat, man ist ja mit dem Auto noch an der Tankstelle gefahren, hat das nächste Alkohol geholt oder ist nochmal zum Dealer gefahren, hat Nachschub geholt. Was man da eigentlich alle hätte, was da passiert hätte können, ja, sage ich jetzt mal so. Das ist ja Wahnsinn. Das ist wirklich krass.
Okay, also warst du auch so einer, der, wenn ich schon höre, bis zum Verlust der Muttersprache, das haben wir bei der Bundeswehr auch immer gesagt. Und das haben wir dann auch wirklich tatsächlich so betrieben. Bis keiner mehr reden konnte. Also da, ja, teilweise echt schon, wie sagt man, mehr als, also es ist schon gefährlich, absolut gefährlich, was wir da gemacht haben. Ihr seid Auto gefahren, ja? Ihr seid also wirklich, habt ihr euch da Gedanken drüber gemacht, ob ihr jemanden vielleicht
mit damals, Na, damals war ja die Verantwortung noch nicht so bewusst da wie heute, sage ich mal. Da war das einfach egal. Weil, und die Polizei, die wusste ja noch nicht, das ist ja erst alles so aufgekommen mit den Drogen und so. Die wussten ja nicht mal, wie ein Drogenabhängiger aussieht, sage ich jetzt mal. Die haben ihn ja weiterfahren lassen. Wenn man keinen Alkohol getrunken hat, da hat man die Buße, dann haben die ihn weiterfahren lassen. Und da haben die das nicht mitbekommen. Wenn du dich da anständig benommen hast, bist du einfach weitergefahren, mal.
Du hattest gerade gesagt, im Osten gab es keine Drogen. Ich habe immer mal so Geschichten gehört wie Tollkirschen fressen oder Engelstrompete trinken. Sind das Mythen oder ist es da betrieben worden? Weißt du da was?
Das ist betrieben worden, das habe ich, aber das ist wieder eine andere Generation, das ist so mehr die in den 70er, 80er Jahren groß geworden sind. Unsere Generation, die jetzt, sag ich mal, Anfang der 80er Jahre eingeschult wurden, die kannten das ja auch nicht mehr. Ich glaube, die haben, gab es auch mit Fliegenpilze trocknen. Das gab es auch
Ja,
noch. Ja, Pilze essen, irgendwas gab es da auch noch.
das habe
Aber
ich
wie
mal
gesagt,
probiert.
ja, hast du mal gewonnen?
Fliegenpilze habe ich probiert, aber ich habe es irgendwie falsch zu. Ich habe mir das in der Pfanne warm gemacht, weil ich mir dachte, dass diese Pilzvergift. Ich habe so viel davon gefressen, ich habe gar nichts gemerkt. Aber vielleicht hätte ich auch parallel nicht koksen sollen nebenbei.
Ach, Mischkonsum betrieben quasi.
Ja, genau. Also ich habe von den Fliegenpilzen nichts gemerkt. Falls ihr da draußen das schon mal versucht habt, ohne dass ich euch jetzt animieren will, nur falls Erfahrungen vorhanden sind, schreibt mir doch gern mal, wie das war.
Das wäre
Und
mal interessant.
also absolut, absolut.
Ja.
Okay, aber wieder zurück zum Thema. Dann hattest du
Okay.
da deine Überdosis, dein Kumpel hat dir geholfen und dann war irgendwann nach dem Speed kamen dann die Teile, oder wie?
Nee, dann hatte ich erstmal 6 Jahre Abstinenz, weil mich das, was heißt Abstinenz von Drogen, also Alkohol habe ich ja dann trotzdem noch weiterhin konsumiert. Dann ging es auf Montage, europaweit unterwegs auf Montage. Und das ist klar, wenn man auf Montage ist, wird getrunken. Ja, dann habe ich 6 Jahre Abstinenz von Drogen gehabt. Und dann bin ich quasi in eine Stadt gezogen. Also ich habe vorher im Randgebiet von Wittenberg gewohnt, dann bin ich in eine Stadt gezogen, ins Zentrum. Und dann war da ein Mitbewohner, den ich von früher halt natürlich aus der Szene kannte. Und er hatte eine Woche frei. Und ich weiß nicht, auf jeden Fall hatten wir beide frei gehabt. Und er meinte, er hätte Teile besorgt. Wollen wir denn das nicht mal probieren? Naja, und dann ging das los. Dann haben wir dann innerhalb von 24 Stunden, glaube ich, 14 Teile jeder gegessen. Und dann war ich dann wieder drinnen. Dann habe ich wieder Speed. Teile genommen und das ist wieder die Toleranz zu groß geworden. Dann bin ich an Koks gekommen, an Chris gekommen. Das ist dann so stetiger Wachstum gewesen. In bestimmten Abständen, Intervallen ist das immer mehr geworden, sag ich mal. Dann haben wir dann quasi auch Musik gemacht, aufgelegt, unseren eigenen Club gemacht und da war das wie so eine Rechtfertigung. Da konnte man sagen, ja, heute Abend machen wir Musik. Und da konnte man sich rechtfertigen, ja, da werden Drogen genommen, wir legen halt auf, DJs nehmen Drogen und da konnten wir das uns schönreden, ja.
Als Rechtfertigung quasi, ja, verstehe.
Ja, genau, als Ausrede, als Rechtfertigung, ja, das ist doch Standard, weißt du, ja.
Du hast gerade gesagt, du hattest 6 Jahre Abstinenz dazwischen. Was war denn der Grund dafür, dass du abstinent geworden bist? Oder
Naja, eben.
nur Alkohol getrunken hast?
Naja, das war ja das wegen den Paranoiern, weil ich das eigentlich nie wieder haben wollte, ja.
Ach so, das
Und
war
darauf.
tatsächlich der Grund.
Ja, das war der Grund, das war der Auslöser gewesen, dass ich dann gesagt habe, jetzt sag mal Schluss, ich höre erstmal auf. Und dann hat sich das über 6 Jahre halt hingezogen. 96, dann bin ich aus der Lehre gekommen, bin ich quasi dann auf Montage. Und dann ging das eben dann wieder los, mit den falschen Leuten wieder in Kontakt gekommen, sage ich jetzt immer. Gut, was heißt falsche Leute? Bekannte. Freunde sind ja in dem Sinne nicht, sind einfach Bekannte. Und dann das Umfeld halt, ist man dann wieder reingerutscht worden.
Da kann man noch so stark sein, ne? Das Umfeld beeinflusst einen. Hatten wir ja letztens bei Junkies aus dem Web auch, dass man das Umfeld, dass das einen schon sehr beeinflusst und dass man schon echt Eier haben muss, um dagegen zu halten, ne?
Ja, genau. Man sagt ja auch, es gibt ja das Sprichwort, Umgang formt den Menschen. Ja, und es ist echt kompliziert, wenn man im Freundeskreis da nicht mithalten kann. Wenn man da Nein sagt, ist man wie ein Außenseiter. Das ist ja wie, wenn du früher, sag ich mal, die berühmte Serie nicht geguckt hast, konntest du in der Schule auch nicht mitreden. Warst du auch
Ja.
nicht im Kreis mit drinne, so bumm aus, Ende der Geschichte. Und so ist das
Ja.
mit Drogen oder Alkohol genauso. Dann will keiner halt was mit dir zu tun haben, bist du eben der Louis. Ja.
Ja, richtig, richtig. Ja, krass, fühle ich hart. Okay, dann hast du da Toleranz entwickelt, alle anderen Substanzen so langsam mal ausprobiert und warst auf Montage. Was hast du denn auf einer Montage gearbeitet? Also mir fällt jetzt nur irgendwie Messebauer oder sowas ein.
Nee, ich bin krass, nee, ich bin Gleisbauer. Also ich bin Schienenverleger, habe das jahrelang gemacht, habe sogar meine Meisterausbildung, also mein Polier im Gleisbau gemacht noch. Ich habe also
Cool.
ich habe mich weiterentwickelt. Also das Soziale habe ich trotzdem noch beibehalten können. Also nicht wie manche, die gleich alles verloren haben, Wohnungen und so. Nee, ich habe so wie am Wochenende konsumiert und nachher ist das dann eben mit der Montage mal genommen, mal eine Bahn. Und wenn wir dann mal mittwochs da auf Montage weggegangen sind, hatte man da auch ein bisschen was mitgehabt, um da ein bisschen standhaft zu bleiben, wenn man da ein bisschen zu viel getrunken hat. Ja. Nee, ich war Gleisbauer und Polier im Gleisbau und war europaweit unterwegs gewesen.
Cool, klingt super interessant. Wenn du da was dabei hattest, immer mal, ich meine, nach 27 Jahren Konsum, ich kenne das ja auch, bist du mal erwischt worden?
Ich bin, ja, ich bin erwischt worden. Wir waren zum Sonne, Mond und Sterne. Das ist so ein Festival bei uns hier in der Nähe und ein Pleilochtalsperre.
Ich
Und
kenne das.
da sind wir hingefahren natürlich. Wir hatten uns extra eine Fahrerin organisiert, die clean ist. Die hat uns hingefahren mit den Taschen voll und auf der Rücktour waren wir so verklimpert halt, dass wir das Gras unter der Rücksitzbank vergessen haben, rauszuschmeißen oder zu konsumieren halt. Und dann haben sie uns auf der Rücktour rausgeholt und haben sie uns verhaftet nicht. Die haben uns mitgenommen aufs Revier, Drogenproben und so. Und dann hat die Fahrerin natürlich Koffeintabletten genommen gehabt und der Schweißtest ist dann natürlich da auch angeschlagen.
Ach,
Und
krass.
schon, ja, schon sind wir da nicht mehr von dem Parkplatz weggekommen den Sonntag. Dann mussten wir extra nach Wittenberg telefonieren, dann musste uns einer abholen kommen. Also mit noch eben mit dem Fahrer halt. Ja, und dann war ich dann, ein halbes Jahr später hatte ich dann die Gerichtsverhandlung gehabt wegen 5 oder 6 Gramm Gras. Und die konnten das eben halt nicht fallen lassen. Die mussten mir eine Strafe aufbrummen, weil ich schon Bewährung hatte oder irgendwie war ich schon mal auffällig gewesen vor Gericht und die konnten mir nicht nach das fallen lassen. Die mussten mir auf geringfügige Menge, haben die mir, glaube ich, 2.000 € an eine gemeinnützige Vereinigung, sollte ich sagen. Ich weiß es nicht mehr, das ist einfach zu lange her. Aber so in der Drehe war das halt gewesen. Das war da. Und
Verstehe.
dann gab es eben zweimal Führerschein abgeben wegen Alkohol. Da, aber das ist
Okay.
auch schon 20 Jahre ja gleich nach dem Führerschein bekommen. Ja,
Ach, Digga, das
MPU
ist
war dabei
teuer.
gewesen. Hä?
Das ist doch
Wie bitte?
teuer, oder?
Das ist richtig teuer. Also ich habe dann quasi zweimal meinen Führerschein, also ich habe dann nochmal 4.000 DM bezahlen müssen, um meinen Führerschein wiederzubekommen. Der Reha-Lehrgang war in Halle, da musste man nochmal Fahrerprüfung machen, MPU, den Psychologen, psychologische Vorbereitung, das zählt ja alles mit rein. Und dann muss man sich halt quasi wie beim Straßenverkehrsamt halt neu anmelden, machen.
Verstehe.
Ja, das kostet alles
Meine
Haufen
Fresse.
Geld.
Alter Falter. Ja gut, da hast du aber auf jeden Fall, also daraus hast du auf jeden Fall deine Lehre gezogen, denke ich mal irgendwann. Du hast gesagt, du warst schon auffällig gewesen. Du musst natürlich nur Sachen beantworten. Also wenn dir irgendwas irgendwie zu nahe geht oder so, sag das bitte.
Ja, na klar.
Was hast du denn für Scheiße gebaut, dass du da schon vorbestraft warst?
Naja, durch die rechte Szene ist man ja auch so ein bisschen gewalttätig und so. Dann habe ich eine Anzeige bekommen wegen schwerer Körperverletzung und Nötigung. Und da ich ja vorher schon dreimal vor Gericht war, war das vierte Mal das Schöffengericht. Und das ist dann mit 2 Schöffen noch. Es sitzt nicht nur der Richter drin. Und dann entscheiden die drei. Dann habe ich 14 Tage Knast gekriegt. Also so Freizeitarrest, aber eben in der frohen Zukunft in Halle. Und das ist also ein Jugendknast. Und danach habe ich dann gesagt, Schluss mit dem Scheißebauen. Ich will hier nicht wieder drin. Ich bin ein Mensch, der seine Freiheit liebt. Ja? Und wenn man da auf so eine kleine Zelle eingesperrt ist, das war mir nichts. Da hatte ich
Verstehe.
keinen Bock. Ja. Und daraufhin habe ich dann mit der Scheißebauen eigentlich aufgehört. Gut, in Anführungsstrichen. Weil die Drogen nehmen ist ja trotzdem noch illegal halt. Aber das konnte man ja verheimlichen oder vertuschen.
Absolut, absolut. Okay, verstehe. Okay, dann konnte ich mir jetzt ein gutes Bild über deine Vergangenheit machen. Lass uns doch
Ja.
mal darüber reden. Beziehungsweise, nee, eine Sache, die haben wir noch gar nicht angesprochen. Du hast einen Sohnemann, hast du mir gesagt. Und da gab es wohl irgendwann eine Situation, die dich hat so ein bisschen aufwachen lassen, wo du einen Suizidversuch hattest. Kannst du das nochmal kurz uns den Hörern näher
bringen? Ja, da gebe ich dir recht, ja. Mein Sohn, also da gab es die, also 2017 bin ich auf Langzeittherapie und das hat einen bestimmten Grund. Meine Partnerin, mit die ich mein Sohn habe zusammen, also unser Kind quasi, die hat sich getrennt von mir, weil ich sie unter Drogeneinfluss abholen wollte und sie hat das mitbekommen. Und daraufhin hat sie gesagt, nein, ich kann die Koffer packen, drehe sofort wieder um, das Ding ist beendet. Und daraufhin ist für mich wie meine kleine heile Welt zusammengebrochen. Also da bin ich in so ein schwarzes Loch gefallen. Ich bin da von alleine quasi nicht mehr rausgekommen. Ich habe mich in der Wohnung eingeschlossen und hatte einfach kein Leben, keine Lebenslust mehr. Das war völlig weg. Das war wie Scheuklappen auf. Man konnte nur noch in was Schwarzes reingucken und hatte meinen Kopf auf die Schiene schon und wollte Suizid machen. Ich wollte da nicht mehr. Und okay. Habe dann aber mitbekommen oder habe die Kurve gekriegt, was soll denn die Mama unseres Sohnes mal ihm erzählen, was mit Papa passiert ist. Und da hat es dann bei mir Klick gemacht, Dennis, du solltest dir Hilfe holen. Du musst dir das eingestehen, dass du Hilfe brauchst. Das war der entscheidende Punkt, wo ich dann gesagt habe, ich muss zur Beratungsstelle, ich muss hier raus aus dem Sumpf. Es kann nicht so weitergehen. Ich möchte nicht sehen, also ich möchte, dass Maddox, so heißt er, mein Sohn, nicht sieht, wie sein Papa zugrunde geht. Das war der entscheidende Punkt, wo ich dachte, jetzt muss eine Entscheidung her, jetzt muss was verändert werden.
Schöner Grund. Macht gerade auch emotional was mit mir, ganz ehrlich gesagt. Das heißt, ja, du musst dich erstmal richtig, also am tiefsten Punkt angelangen. Und dann war quasi dein Sohn, die Zukunft, wo du gesagt hast, ey, ich kann es meinem Sohn nicht antun, dass er ohne seinen Papa aufwächst, wahrscheinlich, ne?
Ja, richtig, das war der treibende Kai halt. Oh, jetzt bekomme ich auch ganz so. Oh, krass, ey. Krasses Thema, echt, das ist echt schwierig. Ja. Jetzt kommt es auch gerade wieder alles so ein bisschen hoch. Wahnsinn. Ja, das war der Antrieb quasi, dass ich was verändern wollte. Weil ich hatte immer mir vorgestellt, ich wollte nicht so eine Familie haben, wie meine Eltern hatten. Ich wollte immer eine schöne, heile Welt, so wie das die Gesellschaft halt eben vorgibt mit Haus, bla bla bla, alles schön drumherum. Und ja, ich wollte eben eine Familie haben. Und das ist dadurch kaputt gegangen. Und dadurch merkt man erst, wenn man ganz, ganz unten ist, dass man abhängig ist, dass man süchtig ist. Man merkt erst, wenn man unten aufschlägt, dass es Klick macht und dass man Hilfe benötigt, um die Sucht zu bekämpfen.
Das ist echt heftig, ne? Also man sagt ja auch bei vielen, gerade mich schreiben auch viele Leute an, die in einer Beziehung mit Abhängigen leben oder gelebt haben oder Schwestern oder so sind, ne? Mhm. Und die fragen mich, was sie machen können. Und ich versuche immer zu sagen, Mensch, versuche auch mit ihm drüber zu reden, stell ihm die Podcasts vor, die es gibt, gib ihm ruhig die Blue Prevent App, da gibt es so eine anonyme Hilfeseite oder andere Einrichtungen. Gibt ja einige, unter anderem auch deine Selbsthilfegruppe, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Und mach ihm klar, dass es normal ist, dass er darüber reden kann, weil oft ist man ja so tief in seinem Schneckenhaus drin, dass man sich nicht mehr traut, darüber zu sprechen. Aber es wird ganz oft empfohlen, wenn man mal im Internet guckt, ich weiß nicht, ob du, hast du bestimmt auch schon mal gemacht, da steht, lass ihn fallen. Lass den fallen, bis er auf den Boden aufschlägt.
Ja, richtig. Also das rate ich, ich will jetzt nicht sagen Klienten, aber die mich dann anschreiben über meinen Kanal, dann sage ich, vorher reden, also das Gespräch suchen, die Gefühle äußern, wie du aus deiner Sicht darauf empfindest. Das einfach äußern aus der Ich-Perspektive. Und wenn das nicht funktioniert, würde ich stagnieren und er sollte sich oder sie sollte sich distanzieren von ihm, um dass er mitbekommt, der Konsument, dass da was schiefläuft. So ist man ja die Co-Abhängigkeit, so arbeitet man ja den Abhängigen immer hinzu. Der hat ja immer einen, der hinter einem steht. Und so bekommt er nie mit, dass er abhängig ist, dass da irgendwas schiefläuft. Ja?
Genau, das ist ungefähr so wie, nennen wir es mal so, wie mit dem Muttersöhnchen, das mit 35 noch zu Hause wohnt und solange die Mama alles macht, kommt er auch immer wieder angeschissen.
Richtig, genau. Ja. Das ist die Co-Abhängigkeit, ja. Die müssen erst richtig aufklatschen unten. Und dann, so habe ich ja auch dann erst mitbekommen.
Ja, und
Weißt
bei
du
mir war
was?
es ja im Prinzip ziemlich ähnlich, ne? Als ich dann 7 Jahre lang hat meine Verlobte ja gar nichts gemerkt davon. Ich weiß bis heute nicht genau, wie ich das verheimlichen konnte. Und dann gab es diese Nacht, wo ich mega viel gezogen habe. Sie es auch nicht gecheckt habe. Ich habe gesagt, mir geht's schlecht und habe dann auf Arbeit angerufen und das auch und mich krank gemeldet, so getan, als wenn ich krank bin. Dabei hatte ich einfach nur 2 Tage lang viel zu viel gekokst. Die Nacht ging ja 2 Tage lang. Und dann bin ich in so eine harte Depression gefallen. Was lügst du eigentlich hier deiner Frau ins Gesicht? Und du willst sie heiraten? Die hat es doch nicht verdient, einen Junkie zu heiraten, ey. Und da bin ich wach geworden. Das war so der entscheidende Gedanke.
Schön, ja. Weil, aber du hast ja wenigstens die Verantwortung, also du hast dich ja krank schreiben lassen quasi, also hast du ja die Verantwortung trotzdem noch für dich gehabt. Du hast ja bisher nicht auf Arbeit. Ich bin ja quasi noch auf Arbeit gegangen, so truff wie ich war, und habe mir noch die Taschen voll gebunkert und bin auf Arbeit mit Zeug gefahren und bin in Zug gefahren von 1200 Tonnen. Was hätte da alles passieren können, ja? Weil du hast dich
Ach
ja
Gott.
wenigstens noch krank schreiben lassen und ich bin aber noch gerannt.
Naja, an diesem Tag habe ich mich krank schreiben lassen. Ich bin auch oft genug auf, ich habe auch auf Arbeit
Ach
konsumiert,
so.
ne? Ganz oft sogar. Ja.
Ach so, ne, da sind wir ja uns doch sehr ähnlich.
Naja. Aber an dem Tag war das wirklich so, ich hätte das Haus nicht verlassen können. Ich habe die ganze Nacht ja gedacht, die nächste Leine ist meine letzte. Und habe gemerkt, ich kann nicht aufhören. Ich wollte aufhören, ich kann aber nicht. Ich habe das so lange gezogen, bis es weg war.
Ja.
Und da hat es irgendwie, das hat einen krassen Knacks bei mir gemacht. Sonst war ich immer noch so, ach komm, sie ist
Ja,
jetzt weg
eine
und dann
geht
ist
noch.
es weg. Und,
Ja,
genau, sonst auch eine geht
eine
noch.
geht
Aber in
noch.
dem Moment war so, ich will nicht mehr. Und während ich will nicht mehr gedacht habe, habe ich schon wieder eine gelegt und gezogen.
Ah.
Und hätte ich da mehr gehabt, oder ich weiß ja nicht, so ein Körper hält ja viel aus, aber ich habe keine Ahnung, wo es geändert wäre. Sagen wir es mal so.
Ja, wenn da hat das Herz quasi schon bis zum Hals hochgeschlagen und du hast trotzdem immer noch hingezogen. Und dann redet man
Genau.
sich das ja immer noch so schön. Ach, die anderen machen doch viel mehr, weil mein bisschen da. Ja, kenne ich, ja. Das ist, ich
Ja.
glaube, fast bei jedem Süchtigen das gleiche Verhalten.
Absolut.
Ja.
Okay, und dann hattest du da diesen Suizidversuch und quasi vorher die Beziehung beendet. So ein Mann, wahrscheinlich auch unsicher, ob du den nochmal wiedergesehen hast, zu der Zeit jedenfalls.
Ja.
Und bist dann in Therapie gegangen.
Ja, ich bin dann quasi im Juli, Juni, also 2000, Mitte 2017 bin ich dann auf Langzeittherapie nach Leipzig gegangen, um quasi vielleicht meine Beziehung nochmal zu retten und die zwischenmenschliche Beziehung zu meinem Sohn auf jeden Fall zu retten. Aber das weiß ich nicht. Also das konnte ich jetzt nicht sagen, ob das funktioniert. Aber auf jeden Fall habe ich mir die Hilfe geholt, bin auf eine Beratungsstelle, habe den Langzeittherapieanschlag von 24 Wochen und habe dann mich versucht, oder, ja, ich habe mich versucht halt dann zu ändern oder das Suchtverhalten abzulegen, was mir sehr schwer gefallen ist am Anfang, weil ich habe es noch nicht mal geschafft, clean anzureisen, obwohl dann stand da, als zur Therapiebeginn sollte man halt clean anreisen, ich habe es leider nicht geschafft. Ich hatte Glück gehabt, dass ich eine gute Aufnahmeschwester hatte, die dann gleich auf Entgiftung oben angerufen hat und hat dann, ob ein Platz frei wäre für mich. Ansonsten hätte ich wieder nach Hause fahren können und dann hätte ich nicht gewusst, ob ich das zweite Mal diesen Schritt in die Klinik gewagt hätte, weil das war eine Überwindung. Es
Ja,
war
glaube ich
echt
dir.
schwierig, da in die Klinik da reinzulaufen. Ja.
Naja, vor
Ich
allem
weiß.
genau, wenn man dann da abgewiesen wird, nochmal
Ja.
loszufahren, nochmal sich selbst auch zu überwinden.
Richtig, ja. Also ich weiß gar
Ja.
nicht jetzt im Moment, wie man sich gefühlt hat. Also es war wie bestimmt ein Astronaut, der auf dem Mond gerade landet, sage ich jetzt mal, in die Klinik reinkommen, was sind die, was erwarten mich hier für Leute? Sind das alles gleiche oder sind die noch schlimmer? Das waren halt immer so die Unsicherheit und die Zweifel kamen da so hoch, ob das alles Sinn macht, ja. Ja.
Verstehe, ja klar. Und dann flüchtet man gerne wieder da raus, gerade wenn man abgewiesen wird, und dann kann es schnell sein, dass man wieder sofort in sein altes Verhalten zurückrutscht.
Ja, richtig, ja. Und das ist ja auch das Problem quasi, wo ich jetzt hier zur Beratungsstelle hier in Wittenberg gegangen bin. Die hat einmal im Monat einen Montag offen für Neuankömmlinge. Da hatte ich ja wohl Glück gehabt, dass ich diesen Montag erwischt hätte. Sage ich jetzt mal, hätte ich das eine Woche später, wüsste ich ja gar nicht, ob ich überhaupt noch da wäre. Ja, das ist so, die Nachfrage nach so einen Beratungsplätzen ist ja enorm groß, ja. Und das stelle ich
Ja,
ja
klar.
jetzt auch fest. Auch jetzt
Aber
nochmal, weil
einmal
du sagst.
bitte.
Wie bitte?
Sorry, du zuerst, entschuldige bitte.
Ja, das bekomme ich ja jetzt auch mit durch meine Selbsthilfegruppe, die wir dann nach der Therapie halt, was du schon erwähnt hast, gegründet haben, weil es im Landkreis Wittenberg gar keine Selbsthilfegruppe gibt für Drogen- und Mischkonsum. Wir sind jetzt innerhalb von 2 Jahren, seit ihr ja, ich bin 18 raus, sind wir über 25 Mitglieder. Also der Zuwachs ist enorm. Es
Wie
wird
heißt die
immer mehr.
Selbsthilfegruppe?
Die Selbsthilfegruppe heißt Ausweg 59.
Mhm.
Hier in Lutherstadt Wittenberg. Und wir haben von der Suchtberatungsstelle einen Raum zur Verfügung gestellt bekommen, dass wir quasi keine Miete tragen müssen. Und wir treffen uns alle 14 Tage, gute Frage, alle 14 Tage, dienstags 18 Uhr. Ja.
Okay. Das heißt, wenn jemand da draußen aus Lutherstadt Wittenberg und Umgebung kommt und sich eingesteht, oh mein Gott, vielleicht hat mir das Gespräch hier gerade ein bisschen die Augen geöffnet, dann kann der sich bei, wie war es, Ausweg 59?
Ausweg 59, ja, Selbsthilfegruppe, ja. Kann er sich
Ausweg
da gerne melden.
59 melden. Okay.
Ja,
Wie
klar.
erreichen die denn, wie erreichen die euch?
Entweder über die Beratungsstelle, also da wir jetzt noch nicht so weit bewandert sind, dass wir jetzt noch eine Internetseite haben, oder über die Stadt direkt, da gibt es eine App sogar, Sachsen-Anhalt-App heißt die. Und da sind wir
Okay.
verlinkt drin, weil die Frau Trullius, die ganzen Selbsthilfegruppen im Landkreis Wittenberg leitet, da kann man sich auch die Informationen über Ausweg 59 holen. Oder
Ja,
direkt
wunderbar.
bei mir über meinen Kanal Chronisch Sucht.
Auf Instagram, ne?
Kann man sich auch. Wie bitte?
Auf Instagram, ne?
Auf Instagram, ja genau, Chronisch Sucht auf Instagram. Da kann man sich
Wunderbar,
auch.
verlinke ich. Ich verlinke dich in den Shownotes.
Das.
Und vielleicht finde ich auch die App, würde die dann auch verlinken. Ja, und dann unbekannterweise lieben Dank an Frau Trulli, die euch da auch verlinkt.
Frau Trullius, ja, das ist eine sehr
Trullius.
nette,
Oh Gott,
liebe
oh Gott.
Person, ja, Trullius,
Entschuldigung. Nicht, wenn sie das hört, Trullius. Okay,
ja.
alles klar.
Ja,
Okay,
danke.
und das heißt, die Selbsthilfegruppe, die wächst stetig und ja, ist ja klar, ne, wenn ihr das einzige Angebot da seid, das läuft doch. Was war bisher dein. Also ich weiß, über interner redet man nicht und das machen wir auch nicht, aber vielleicht kannst du es ein bisschen umschreiben. Was war euer bester Erfolg bis jetzt?
Der beste Erfolg, dass wir quasi, ich glaube, zwei oder ich möchte sagen zwei Mitstreiter, sage ich jetzt mal, Mitpatienten in eine Klinik gebracht haben. Die waren noch Konsumenten, sind aber zu unserer Selbsthilfegruppe gekommen und haben dann einen Therapieplatz angestrebt. Und die habe ich so persönlich nach Leipzig gefahren. Das war das Highlight so unserer Selbsthilfegruppe.
Cool, das macht dich wahrscheinlich auch stolz, ne?
Ja, das macht übelst stolz. Vor allen Dingen, da wird so mein Helfersyndrom, sage ich jetzt mal, so ein bisschen befriedigt. Ja, das macht einfach happy.
Hast du mit der Selbsthilfegruppe und der Präventionsarbeit jetzt deine Berufung gefunden?
Es macht mir sehr viel Spaß. Auf ja, das ist so meine kleine Bestimmung so. Also so ein kleiner Helfer, ich will jetzt nicht sagen Schamane. Man sagt ja früher, dass die da so ein Helfersyndrom haben, dass sie die Schamane. Nee, ich habe da wirklich, Menschen helfen Menschen und ich habe da was gefunden oder eine Lücke für mich entdeckt, die mir sehr, sehr viel Spaß macht. Auch das Managen der Selbsthilfegruppe. Auch auf Therapie, es kamen eben halt viele Mitpatienten zu mir, haben meine Nähe gesucht, haben meinen Rat gesucht, wo ich mir denke, was wollen die denn alle von mir? Ich habe ja selber nicht dran geglaubt, ja, dass da so viele Menschen auf mich drauf zukommen.
Das kann ich exakt nachfühlen. So geht es mir auch manchmal. Ich kriege so viele Nachrichten und denke so, ey, vergesst nochmal nicht, ich bin ja selber der Typ, der gerade in der Therapie ist. Das ist ja auch der Grund, warum ich jetzt gerade, ich weiß nicht, ob du den Post gestern, doch, du hast mir, glaube ich, sogar noch geschrieben, dass ich
Ja.
jetzt mal ein bisschen runterfahren muss, weil ich seit November jeden Tag nur am Ackern bin. Und ich werde jetzt die nächsten ein, zwei Wochen so ein bisschen nur das Nötigste machen, damit ich wieder ein bisschen Energie sammeln kann. Ne?
Das ist sehr gut von dir. Da achtest du auf dich, da hast du dein Bewusstsein. Das ist völlig in Ordnung. Das ist nachvollziehbar. Man muss sich da oder man sollte sich da auch ein Stück weit zurücknehmen, um sich nicht seinen Rucksack selber voll zu machen, also zu überladen, dass man da auch mal wieder was selber für sich los wird, dass man ein bisschen entspannen kann oder seine Akkus. Völlig richtig. Akzeptiere ich, nachvollziehbar,
dass du dich da ein bisschen rausnimmst. Ja, genau, da geht es einfach ums Thema Selbstfürsorge und ich habe jetzt gemerkt, die letzten Wochen wird das immer schwieriger, zur Ruhe zu kommen. Wo wir gerade bei Selbstfürsorge sind, du machst das wahrscheinlich schon länger. Du hast gleich noch einen Termin, ne? Selbstfürsorgemäßig. Was machst du denn?
Ich gehe gleich zum Qigong. Also das ist ja, das habe ich seit Therapie angefangen. Das wurde angeboten auf Therapie, um zu gucken, um mich zu beruhigen, mich runterzufahren, meine innere Mitte, meinen inneren Frieden zu finden. Und ich habe das auf Therapie praktiziert. Das hat mich so runtergefahren. Ich habe gedacht, das erste Mal, wo ich das gemacht habe, ich hätte eingekifft. Also so entspannt, so relaxed. Und da habe ich mir dann gesagt, ich führe das weiter. Und da habe ich jetzt 18 Uhr bei uns im Shuhari, das ist unser kleiner Dojo, sage ich jetzt mal. Und da ist das professionell mit Anleitung, wird da Qigong betrieben.
Sehr, sehr cool. Ich habe gerade auch damit angefangen, deswegen spreche ich es nämlich auch gerade an, finde ich sehr beeindruckend. Du hast recht, man nennt das ja auch die bewegte Meditation. Und ich merke das richtig, wie mir das gut tut. Eigentlich sind das bisher nur irgendwelche Dehnübungen, die ich da mache. Also was heißt Dehnübungen? Es sind schon Qigong-Übungen, sowas wie der Bogenschütze und so, ne? Aber das entspannt echt krass, das hätte ich nicht gedacht.
Ja, das ist mega. Also wir haben ja auf Therapie, haben wir ja alles probiert gehabt. Wir hatten ja auch PMR, ja, Prophylaxe, Entspannung, wo man sich so hinlegt. Also das war mir nicht so. Oder dann hat man hier Kraft-Ausdauer-Training, wo man sich auspowert. Aber bei Qigong bin ich sowas, ich weiß nicht, also manchmal brennen meine Fußsohlen unten. Ich denke, wenn dann das zu Ende ist, ich schwebe. Das ist wirklich faszinierend, wie die Gelenke auch, wie man sich den Tag danach fühlt. Das ist fantastisch. Einfach unbeschreiblich. Richtig genial.
Ja, kann ich auch nur empfehlen, wenn ihr sowas mal ausprobieren wollt, dann einfach mal gucken. Bei YouTube gibt es einige Tutorials für den Anfang. Oder beim Dojo oder beim, wie heißt das, Fitnesscenter in eurer Nähe. Ja. Da wird sowas sicherlich auch angeboten. Du, na, wir sind jetzt schon bei 50 Minuten, Dennis. Du kennst meine letzten beiden Fragen. Die eine habe ich, ja, und an dieser Stelle wie immer schönen Gruß an Adriano von Rush Sleep Crack Repeat. Die eine habe ich von Adriano geklaut. Wenn du dich in deiner Vergangenheit anrufen könntest, wann würdest du dich anrufen und was würdest du dir sagen?
Tja, ich würde mich gar nicht anrufen, weil ich meine Vergangenheit akzeptiere, so wie sie ist. Und meine Vergangenheit macht mich zu dem, was ich heute bin. Und ich bin damit zufrieden. Ich möchte eigentlich gar nichts ändern. Das ist einfach, ich bin so, wie ich bin. Und das ist meine Vergangenheit und das gehört alles zu mir.
Cool. Achso, jetzt habe ich eine Sache, wollte ich zwischendurch vorhin noch fragen. Hast du jetzt wieder Kontakt zu deinem Sohn?
Ja, fantastischen Kontakt. Ja, wir sind eine richtige Patchwork-Familie geworden. Das ist so fantastisch, so wie ich es mir vorgestellt habe. Ich kann den aus der Kita holen. Jetzt am Freitag darf ich ihn fürs ganze Wochenende holen. Das ist fantastisch. Das läuft wunderbar, seitdem ich das gemacht habe. Also, es war der beste Schritt meines Lebens, diese Therapie.
Cool, da freue ich mich sehr für dich.
Ja, danke.
Okay, dann last but not least. Was möchtest du den Hörern von Sucht und Ordnung mit auf den Weg geben?
Ja, also allen Abstinenzlern auf jeden Fall viel Stabilität, passt auf euch auf, achtet auf euch und die, die es noch werden wollen, kommt auf unserer Seite. Danke.
Wunderbar. Super, Dennis, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Diesmal haben wir es echt gut hinbekommen. Was ihr da draußen nicht wisst, wir haben das schon einmal versucht, aber da war irgendwas mit dem Ton nicht ganz so dolle. Ist aber überhaupt nicht wild, wenn man miteinander spricht und sich die Zeit nochmal nimmt, dann kommt was richtig, richtig Schönes raus, was jetzt hier, glaube ich, gerade passiert ist. Vielen lieben Dank, Dennis, dass du bei mir warst.
Danke, dass ich in deiner Sendung sein durfte. Danke, wirklich. Respekt auch an dich.
Vielen lieben Dank. Danke, danke, danke. Und an euch da draußen, wie immer, Wir leben auch ein bisschen von eurem Feedback. Gebt gerne dem Dennis unter seinem Instagram-Profil Chronisch Sucht oder mir Feedback. Ich leite das auch gern weiter. Und damit sage ich, wir sind raus und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns in den sozialen Medien. Ciao, ciao.
Ciao, tschüss.
Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen, schreibt uns gerne jederzeit. Und wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf Facebook und Instagram. Bis bald bei Sucht und Ordnung.